Zukunftsorientiertes Wirtschaften, ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
Willkommen zu unserer ersten Ausgabe unseres WFBB-Podcastes Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Ulrike Munz und mein Ziel ist es, Aufbruchsstimmung zu verbreiten, indem es mir hoffentlich gelingen wird, das doch vielschichtige Thema zukunftsorientierte Wirtschaften praxisnah, informativ und hoffentlich so unterhaltsam wie nur möglich für Sie aufzubereiten. Was heißt es denn überhaupt, zukunftsorientiert zu wirtschaften? Und wie machen es dann vielleicht auch die anderen? Wir wollen hierzu nämlich nicht im eigenen Saft schmoren, sondern Leute aus der Region befragen, die sich längst auf den Weg gemacht haben und durch ihre Einblicke schlicht Lust machen können, es ihnen vielleicht gleich zu tun. Mit meinen ersten Gästen heute möchte ich mich drei Buchstaben widmen. CSR, Corporate Social Responsibility, also frei übersetzt Unternehmensverantwortung. Was das aber genau ist und was das mit Nachhaltigkeit, nachhaltiger Unternehmensführung oder auch zukunftsorientierter Wirtschaftsweise zu tun hat. Da zu dieser Frage und um mich dieser Fragestellung zu nähern, habe ich mir zum einen eine Frau vom Fach eingeladen, Frau Dorothee Christiani. Sie ist CSR-Beauftragte bei der BKK-VBU, einer großen Betriebskrankenkasse. Liebe Dorothee, schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Zudem freue ich mich sehr, ein Brandenburger Unternehmen, den Unternehmer des Jahres 2018 bei uns zu wissen, also zugeschaltet zu wissen. Lieber Herr Gust, Sie sind Geschäftsführer der Siegholz. Und bei der Frage, wie man ein Unternehmen nachhaltig und mit Blick in die Zukunft führen kann, können Sie sicher ganz viel beitragen. Am Ende hätte ich wahrscheinlich unser Vorgespräch einfach aufzeichnen müssen und wir hätten Stoff für 4 weitere Ausgaben gehabt. Ja, Herr Gust, ich habe Sie relativ unverfroren akquiriert, ohne dass wir mit einem etablierten Format hätten glänzen können. Aber Sie haben dann selbst direkt auf die hohe Bedeutung des Themas hingewiesen und haben sich sofort für dieses Podcast-Experiment bereit erklärt. Also herzlichen Dank und schön, dass Sie mit von der Partie sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Christiani und Frau Munz. Ja, ich gebe mich da gerne als Versuchskaninchen wunderbar bereit, ja.
Ja, dann starten wir doch einfach. Dorothee Christiani, also bevor wir, glaube ich, starten, kann ich an der Stelle einfach mal enthüllen, dass wir uns beide ja schon eine Weile kennen. Uns verbindet das gemeinsame Studium der Europastudien in Hannover. Und es sind uns die Hörsäle bekannt, aber auch das gemeinsame Studentenleben haben wir genossen. Und dass uns nun tatsächlich eine Dekade später das Thema Nachhaltigkeit, zumindest beruflich, wieder zusammenbringt, das erfreut mich sehr. Aber sag mal, CSR-Beauftragte, was ist das? Was macht eine CSR-Beauftragte?
Ja, also zum einen freue ich mich natürlich auch sehr, dass wir uns hier wieder begegnen, denn mit Freunden dann auch noch zusammenzuarbeiten, ist natürlich besonders schön. Was macht eine CSR-Beauftragte? Also ich bin eine CSR-Beauftragte in einer gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist, unterscheidet sich vielleicht nochmal ein bisschen von einem produzierenden Gewerbe. Grundsätzlich bin ich aber zuständig für alle Themen rund um unternehmerische Verantwortung. Also das Thema zukunftsorientiertes Wirtschaften steckt da ganz tief drin. Es geht um ökologische Prozesse, es geht um gesellschaftliche Verantwortung. Die gesamte Bandbreite, wo ein Unternehmen, in diesem Fall die BKK-VBU, mit ihrer eigenen Wirkung in Kontakt ist.
Ja, aber jetzt entschuldige die Frage, warum macht das eine Krankenkasse?
Also nicht zuletzt ist eine Krankenkasse natürlich ein Unternehmen, das sich genauso mit zukunftsorientierten Wirtschaften auseinandersetzen muss wie andere Unternehmen auch. Das heißt, wir haben Themen von Fachkräftemangel, wir brauchen Strategien für die Zukunft, wir wollen uns nachhaltig entwickeln. Nachhaltig bedeutet in diesem Fall natürlich auch langfristig. Deswegen befassen wir uns damit und dann unter der Überschrift gesunde Umwelt, gesunder Mensch, gesunde Gesellschaft, gesunder Mensch gehört es aus unserer Perspektive auch ganz klar zu einem Kerngeschäft einer Krankenkasse, sich mit Ökologie und mit einer gerechten Gesellschaft auseinanderzusetzen, weil das bedingt, ob Menschen gesund oder krank sind. Eigentlich ganz logisch.
Ja, ganz logisch. Herr Gust, Sie bzw. die Sekolz, die machen etwas, das ja, Kinderaugen glänzen und auch Erwachsenenherzen schneller schlagen lässt. Also zumindest das meine. Insbesondere in Zeiten wie diesen merken wir ja schon oder haben wir schmerzlich vermisst, was Sie tatsächlich produzieren. Sie planen und designen und produzieren Spielplätze aus Holz, aus heimischen Robinien. Ein erfolgreiches Unternehmen. Unternehmen des Jahres 2018, hatte ich bereits erwähnt. Und Sie haben sich 1988 gegründet. Ich würde mal fast meinen, eine klassische Erfolgsstory von der Hinterhofwerkstatt zu einem großen Werk. Und sie bilden mehr oder weniger die gesamte Wertschöpfungskette in einem Haus ab. Aber wie gesagt, nicht nur hier in Berlin-Brandenburg, sondern auch in Israel, Japan und sogar Australien schätzen Kinder und Eltern ihre Produkte. Und auf die Gefahr hin, dass ich in meiner euphorischen Anmoderation schon zu viel vorweggenommen habe, Herr Gust, vielleicht aus der Perspektive eines Unternehmers, was bedeutet denn für Sie, zukunftsorientiert zu wirtschaften?
Zukunftsorientiert ist eben dieser Begriff, der eben auch überall gebraucht wird und vielleicht missbraucht wird, Nachhaltigkeit. Unter Nachhaltigkeit verstehe ich etwas, was enkeltauglich ist. Als Familienunternehmen ist es auch notwendig, dass man eben für die nachkommenden Generationen etwas schafft und eben so viel Ressourcen verbraucht, dass für die anderen nachfolgenden Generationen etwas übrig bleibt. Das ist für uns Nachhaltigkeit. Und der Begriff Nachhaltigkeit, der kommt ja aus der Forstwirtschaft, sodass wir mit unseren Produkten, mit unseren Holz-Kinderspielplatzgeräten sehr direkt mit dieser Nachhaltigkeit traditionell eben schon verbunden sind. Nachhaltigkeit kann man irgendwo doch auf drei Säulen stellen. Einmal das Ökologische, dass man den Ressourcenverbrauch, den uns die Natur eben bietet, eben auf ein Maß hält, das eben genauso viel wieder in den Wertschöpfungsprozess zurückgeführt wird, wie man dem entnimmt. Nachhaltigkeit als zweite Säule wäre sozial und gerecht zu sein, also Verantwortung für seine Mitarbeiter, Ausbildung von jungen Mitarbeitern, jungen Menschen, Auszubildenden und dann eben auch eine gerechte Entlohnung, eine Beteiligung quasi der Mitarbeiter an diesen gesamten Prozessen. Und das Ganze muss man dann als dritte Säule dann irgendwo dann eben auch unter einem ökonomischen Dach irgendwo wiederfinden, dass es finanzierbar ist, dass zum Schluss eben auch etwas übrig bleibt, dass wir wieder neu starten können und unser Kapital investieren können in den Produktionsprozess, sodass wir eigentlich immer neueste Technologien haben und auch ökologisch denken können und sozial gerecht denken können. Dafür ist Ökonomie sehr wichtig.
Ja, Herr Gust, da haben Sie die drei Säulen ja schon aufgemacht und wie Sie dann diese Säulen auch als Unternehmen mit Leben befüllen, da werden wir auf jeden Fall gleich noch zu kommen. Da wird es dann sehr praxisnah. Aber vielleicht vorab nochmal für die Sortierung, dass wir sozusagen alle auch, was die Definition angeht, auf dem gleichen Blatt sind. Sie hatten es ja schon erwähnt, das Soziale, das Ökologische, das Ökonomische sollten Hand in Hand gehen. Dorothee, ist es das, wofür CSR auch steht? Vielleicht klärst du uns und die Zuhörer nochmal auf. Ist CSR synonym zu zu verwenden, mit Nachhaltigkeit und dann eben auch mit zukunftsorientierten Wirtschaften?
Ja, absolut. Also ich fand die Kategorisierung, die Herr Gust gerade gemacht hat, im Grunde genommen ja schon perfekt. CSR bedeutet aus meiner Perspektive ganz genau das, eben die Bandbreite unternehmerischer Verantwortung abzudecken, dass man nachhaltig im Sinne von auch langfristig, im Sinne von ressourcenschonend betrachtet, so wie er das gesagt hat, ökologisch, sozial und ökonomisch. Wir packen in unserer Kategorie dann, was natürlich auch in dem Bereich ökonomisch fällt, auch noch die Kunden da mit rein, also dass man eben auch in seinen Partnerschaften zu seinen Kunden mit seinen Kooperationspartnern fair und verantwortungsbewusst umgeht. Die Verantwortung, die man mit seinem Wirtschaften in Welt hat, im Blick zu haben und nach Möglichkeit in eine gute und nachhaltige Richtung zu bringen.
Ja, Herr Gust, Sie hatten das schöne Wort Enkeltauglichkeit in den Mund genommen und Sie als Familienunternehmen, den sagt man ja auch gern nach, dass Sie qua Existenz nachhaltig sind. Man liest das ja auch ganz gern, das haben wir in der DNA. Ich denke, das sieht man in einigen Unternehmensbroschüren, inhabergeführten Unternehmensbroschüren. Aber letztlich ist es wahrscheinlich schon so, ne, dass das Denken in Generationen und die daraus folgende bestandserhaltende Wirtschaftsweise nicht selten ein Markenzeichen von inhabergeführten Unternehmen ist. Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Gust? Wirtschaften Sie denn tatsächlich zukunftsorientiert und was heißt das? Vielleicht können Sie uns plastisch mal mit Blick auch gerade auf ökologische Maßnahmen mal mitnehmen. Haben Sie da ein, zwei Beispiele für uns?
Wir bauen Kinderspielplatzgeräte und entwickeln die aus Rubinienholz. Die Rubinie ist das resistenteste in Deutschland und in Europa wachsende Holz. Also es ist dauernd haltbar im Erdbodenbereich. Ich brauche also keinen chemischen Holzschutz. Diese Idee, aus Rubinienholz zu arbeiten, kommt auch aus einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung. Und zwar in der DDR, das war bekanntlich eine Mangelwirtschaft und man musste mit den Ressourcen recht sparsam umgehen, um erfolgreich zu sein. Viele Betriebe haben das nicht gemacht, deswegen ist die DDR vielleicht auch zum Teil nicht mehr da. Uns als selbstständige Unternehmer, die sich eben während der DDR-Zeit eben auch gegründet haben, war es dann eben auch nicht vergönnt, denn Materialien zu benutzen oder mit Materialien zu arbeiten, die dann der Volkswirtschaft irgendwo fehlen. Und so bin ich als gelernter Holzbildhauer und Holzgestalter dann auf die Idee gekommen, Kinderspielplatzgeräte zu bauen. Und die mussten aus einem Material gebaut werden, das, was eben besonders haltbar ist und über Jahrzehnte im Erdboden steht, ohne Chemie. Denn Chemie war auch Mangelwirtschaft und stand eben auch nicht zur Imprägnierung zur Verfügung. Und so kam ich auf dieses Rubinienholz. Und diese Rubinie, die wächst im Bundesland Brandenburg zu 85%. Und wir haben etwa 12.000 Hektar Rubinienholz in Deutschland. Und wie gesagt, die meisten sind hier in Brandenburg, quasi vor unserer Haustür. Und so war es ein wahrer Glücksgriff, ein Zufall der Mangelwirtschaft und der Ressourceneinsparung, eben keine Kiefer zu verwenden, sondern eben Rubinie. Was eben dann, als die Wende eben kam und der Markt sich international öffnete, für uns eben auch zu einem großen Wettbewerbsvorteil eben wurde gegenüber anderen Unternehmen, die eben Kiefer hatten und chemisch Kesseldruck imprägnieren mussten und damit mit chemischen Mitteln vielleicht eine Haltbarkeit von 3 bis 10 Jahren erreicht haben. Und unsere Sachen stehen eben einfach 15 Jahre Garantie und dann nochmal 15 Jahre, also quasi ein Leben lang.
Also könnte man ja fast ketzerisch sagen, Nachhaltigkeit aus der Not heraus, beziehungsweise eher dem Umstand geschuldet, dass es bestimmte Materialien einfach nicht in der Form gab. Aber das wäre ja zu kurz gegriffen. Dann mit Blick auch auf Ihre Biografie würde ich jetzt mal vermuten wollen, dass das schon ein Thema ist, was Sie tatsächlich auch als Geschäftsführer dort massiv vorangetrieben haben, immer wieder vorantreiben. Sie sprachen ja auch im Zuge unseres vorbereitenden Gespräches davon, dass Sie jetzt jüngst den CO2-Fußabdruck haben messen lassen. Vielleicht können Sie uns da nochmal sagen, wie Sie da hingekommen sind. Wie geht das überhaupt? An wen haben Sie sich gewandt und welche Schlüsse Sie auch daraus ziehen?
Wir haben das Brandenburgische Umweltsiegel. Das ist sozusagen die ISO 14001, also das Umweltmanagementsystem, ein internationales Umweltmanagementsystem für kleine und mittlere Handwerksbetriebe. Es wurde speziell eben in Brandenburg entwickelt und wir haben uns dem gestellt. Und es geht darum zu ergründen, wie sind die Materialflüsse, welche Materialien benutzen wir, wie werden die gelagert, wie werden die zurück in den Stoffkreislauf geführt und wie gehen sie in ein Recycling-System ein und was passiert in der Abfallwirtschaft das ist ein zertifiziertes, dokumentiertes System, was eben jährlich wiederholt wird für uns. Und es sagte mir aber eben auch nichts über die Emissionswerte. Was verbrauchen wir an CO2 und wie sieht es im Vergleich zu anderen Unternehmen aus? Ja, und wir haben dann eben gesucht, oder ich habe im Internet dann eben gesucht, CO2-Fußabdruck wie kann man das messen und wie hoch ist unser? Ja, also um eine Eigenreflexion zu haben. Und dann als Laien sagt mir das ja immer noch nichts so viel, wenn ich eine Zahl habe über den Verbrauch an CO2, wenn ich nicht weiß, was verbrauchen andere vergleichbare Unternehmen. Und deswegen haben wir gesagt, so, wir brauchen da einen Profi, der das macht. Und ich habe einfach im Internet geguckt und habe dann gesehen, Fokus Zukunft. Mhm. Und das fand ich interessant, was die dann angeboten haben. Und das haben wir letztendlich so genommen. Und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen, durch Corona im Homeoffice-Verband. War das denn so, dass wir dann eigentlich von Ende Februar bis jetzt eigentlich diese ganzen Erhebungen gemacht haben, die Verbrauchsmaterialien bestimmt haben. Wie viel Treibstoff verbrauchen wir? Was hat es mit dem Holz zu tun? Wie viel Wärme? Wie viel Energie? Woher kommt unsere Energie? Ja, und da haben wir dann ein Ergebnis pro Mitarbeiter. Das sind 2,5 Tonnen. Das sagt mir auch eigentlich nicht viel. 2,5 Tonnen pro Mitarbeiter. Das liegt dann in vergleichbaren Branchen dann im unteren Mittelfeld. Also wir sind da recht gut. Wie gut, weiß ich nicht. Wir haben am 27.05. ein Meeting hier im Unternehmen. Wir haben einen großen Saal dafür. Wir können überall 1,50 Meter Abstand gewährleisten. Und da kommt der Geschäftsführer von Fokus Zukunft zu uns ins Unternehmen und wird den Mitarbeitern berichten und mir natürlich auch, was es damit auf sich hat. Was bedeuten 2,5 Tonnen und welche Maßnahmen kann man ergreifen, um diesen CO2-Verbrauch noch zu minimieren. Das ist, so viel kann ich da schon sagen. Erstmal ganz gut zu hören, dass und zu wissen, dass wir dort recht gut schon aufgestellt sind und welche Maßnahmen man ergreifen kann, wie kann man Emissionswerte noch herabsetzen durch Kauf von emissionseinsparende Maßnahmen. Ich weiß es nicht. Also Bäume pflanzen, zum Beispiel Robinien oder auch im tropischen Regenwald. Aber eben auch, wie viele Mitarbeiter kommen alleine mit dem Auto in unserem Betrieb? Und wie viele Mitarbeiter kommen in Fahrgemeinschaften? Wie viele Mitarbeiter kommen mit dem Fahrrad? Und wie ist der Treibstoffverbrauch? Ich glaube, der Treibstoffverbrauch ist bei uns eben sehr hoch. Und durch die Verwendung von einem dauernd resistenten Holz haben wir eine unglaubliche Einsparung an CO2. Es ist ein unglaublicher ökologischer Vorteil, Holz zu nehmen für unsere Produkte gegenüber Stahl oder Kesseldruck imprägnierten Sachen oder Kunststoff. Und es gibt es ja alles in dieser ganzen Bandbreite. Auch in Deutschland stehen Kinderspielplatzgeräte aus China beispielsweise. Und die sind nicht immer aus Rubinienholz.
Ja, Herr August, die Handlungsempfehlung, wie Emissionen dann im Zweifel noch weiter gesenkt werden können, die kommen dann von extern. Entschuldigen Sie die intime Frage, weil das wird natürlich was sein, was unsere Hörer auch interessiert, weil im besten Fall werden das auch kleine und mittelständische Unternehmen sein. Und die Frage des effektiven Einsatzes von Ressourcen, das ist natürlich etwas, was wo die Kosten-Nutzen-Rechnung im Kopf schnell beginnt. Sie sprachen ja von einem relativ langen Prozess, um erstmal die ganzen Erhebungen zu machen. Jetzt kommt auch von extern nochmal jemand rein, der wird ja sicherlich auch nicht umsonst dabei sein. Also erstmal A, was kostet Sie das, aber was bringt es Ihnen dann auch ökonomisch, sich damit auseinanderzusetzen?
Wir haben da so an sehr viel Geld gedacht, dass es sehr viel kostet. Nicht? Wir hatten das Angebot, wir hatten erstmal ein Gespräch, dann hatten wir irgendwo, das sind die Punkte, die drei Punkte in die drei Phasen, in denen wir dort arbeiten werden. Und dann habe ich mich mit meinem Kollegen Marc Oelker, unserem Geschäftsführer, hingesetzt. Dann haben wir so, wie teuer könnte das denn sein? Wie viel 10.000 Euro wollen wir dafür in die Hand nehmen? Und es ist uns natürlich sehr viel wert, aber eben gerade in Corona und wenn man nicht weiß, wie sich der Markt entwickeln wird und die Zukunftstauglichkeit unseres Unternehmens und unseres Produktes, muss man sparen. Wir sind zwar keine Schwaben, aber und letztendlich waren wir sehr erstaunt darüber, dass es eben keine 10.000 Euro gekostet hat, auch keine 5 und auch keine 2, die erste Phase. Aber die erste Phase war mehr oder weniger eben auch Bestand aus 10 oder 12 Excel-Tabellen, die eben auszufüllen sind, zu berechnen. Die Fleißarbeit lag dann bei uns in der Buchhaltung, im Factility-Management und bei mir, um diese ganzen Verbrauchsmengen an Papier, an Wasser und Strom und Holz und Arbeitswege der Mitarbeiter zu berechnen. Und das war unsere Arbeit. Aber wir haben diese Auswertung und die Evaluation dann darüber, das ist dort inklusive. Also es ist ein sehr preiswertes, aus meiner Sicht preiswertes Paket. So, und jetzt kommen ja als nächstes die Maßnahmen. Und dann kriegen wir auch ein Zertifikat dafür. Das ist unsere Menge, die wir verbrauchen. Und dann kriegen wir ein Zertifikat. Und dann ist es eben so die Frage, wie setzen wir das ein im Marketing? Ich denke mal, die Mitarbeiter, außer die jetzt direkt in den Prozess jetzt, die mir Zahlen raussuchen mussten und auch nicht den Sinn so richtig verstanden haben, was wir da machen, warum, ja, haben da kaum eine Beziehung dazu. Aber ich denke, dass es deshalb umso wichtiger ist, darüber zu sprechen in diesem Evaluationsprozess mit dem Kollegen, unserem Moderator, der das dann uns erklären wird und auch die Maßnahmen erklären wird. Und ich denke, dass die Mitarbeiter darauf sehr stolz sein werden und auch eine Kompetenz und ein Gefühl dafür entwickeln. Ja. Und dann ist es vielleicht auch so, dass man sagt, ja, warum kommen die Mitarbeiter denn mit dem Auto hierher? Ja? Jüterbock ist ja unsere Verwaltungsstadt sozusagen. Und das ist immerhin 10 Kilometer von uns entfernt. Zur Arbeit zu kommen mit dem öffentlichen Nahverkehr ist kaum möglich. Und der öffentliche Nahverkehr ist natürlich wesentlich CO2 einsparender als eben mit dem privaten Pkw zu kommen. Und ja. Da kann man eben dann auch mit dem Verkehrsverbund Teltow-Fleming beispielsweise sprechen und mit der Kreisverwaltung, welche Möglichkeiten gibt es dann, dass Mitarbeiter mit öffentlichen Nahverkehr hier nach Langlipsdorf kommen.
Da haben Sie ja schon ganz viele wegweisende und spannende Punkte aufgemacht. Natürlich zum einen, dass durchaus legitime Kalkül, Ressourcen dann am Ende wirklich auch zu sparen, die ja am Ende natürlich einen Geldwertenvorteil bedeuten, aber natürlich dann auch das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Klar, wenn die Mitarbeiter entsprechend einbezogen werden und da bestimmte Vorteile entstehen, dann hilft das sicherlich auch bei der Fachkräfteakquise und auch beim Halten, ja, von Mitarbeitern. Und Sie haben das Thema Kooperation angesprochen, also wie kann man es vor Ort dann auch sinnvoll mit entsprechenden Kooperationspartnern organisieren. Da war ja schon ganz viel drin. Aber mich würde noch mal interessieren, jetzt vielleicht auch an dich, Dorothee. Ihr seid ja auch eine der ersten in der Branche, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Denn für mich wäre es jetzt mal spannend zu erfahren, wie das auch im Wettbewerberumfeld wahrgenommen wird. Zum einen sicherlich bei den Kunden, das ist eine spannende Perspektive, aber auch die Mitbewerber. Also was macht das mit eurem Image? Weil wir auch gerade von Kommunikation, Image sprachen, sich schon auf den Weg gemacht zu haben. Habt ihr schon eine Sogwirkung entwickelt?
Ja, das lässt sich natürlich, so eine reine Marktforschung, das lässt sich natürlich als ein bisschen schwer tatsächlich in Zahlen ausdrücken. Also was wir sehr wahrnehmen und dass die Vernetzung steigt. Also es wird wahrgenommen, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Krankenkassen sprechen mich direkt an. Wir machen Workshops in anderen Krankenkassen und versuchen, das Thema noch mehr zu platzieren. Wir sind komplett transparent. Man kann alles nachlesen, nicht auch zuletzt durch unseren Nachhaltigkeitsbericht, also durch unseren CSR-Bericht. Wir versuchen durch Transparenz und durch kollegiale Beratung auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Krankenkassen das Thema immer mehr auf die Agenda zu bringen, die Pflänzchen, die da sind, zu unterstützen. So, das ist sicherlich ein ganz großer Punkt, der uns auch sehr wichtig ist, denn da kommen wir vielleicht nochmal zu dem Marktvorteil oder dem Wettbewerb. Ich persönlich finde, dass ich das Argument, einer der ersten gewesen zu sein, überholt. Das, glaube ich, interessiert in 10 Jahren keinen mehr. Was aber, finde ich, sehr wichtig ist, ist, dass es eine eigene Grundhaltung transportiert. Und die findet sich in ganz, ganz vielen Prozessen wieder. Und wenn wir an die letzten Wochen denken, in dieser Krisensituation, wie gehen wir jetzt mit unseren Kunden um, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, wie verhalten wir uns jetzt? Gerade für solche Situation ist aus meiner Sicht Nachhaltigkeit, CSR, unternehmerische Verantwortung, ein Blick, ein festes Standbein in unternehmerischer Verantwortung kann ein Kompass sein, auch durch so eine Krise zum Beispiel ein Unternehmen zu navigieren. Also der Marktvorteil besteht aus meiner Sicht vor allem darin, dass wir zukunftsorientiert wirtschaften, dass wir einen besonderen Blick auf unsere Prozesse haben und dass wir eine bestimmte Art haben zu wirtschaften, die, glaube ich, sehr zukunftsorientiert ist. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, da einen großen Wettbewerb zu anderen Krankenkassen in meinem Fall aufzumachen, führt das System ja auch ein Stück weit ad absurdum, weil was will man sagen, wir retten die Welt besser, das ist ja Unsinn. Gerade da muss es ja darum gehen, wenn man das ernst meint, dass man sich in dieser Facette zusammentut und versucht, so viele Leute wie möglich anzustecken. Und unterscheiden tun wir uns noch in ganz vielen anderen Facetten unserer Leistungen, wo dann der Kunde da nochmal neu entscheiden kann. Aber ich glaube, in diesem einen Punkt sitzen wir alle im wahrsten Sinne des Wortes im selben Boot.
Ja, das hast du schön formuliert. Und du hast auch die bestimmte Art zu wirtschaften angesprochen, indem du ein bisschen mehr die soziale Dimension eröffnet hast. Und Herr Gustin, in unserem Vorgespräch ist mir ein Punkt sozusagen im Gedächtnis hängen geblieben, der hier sehr gut reinpasst, und zwar die Eröffnung Ihrer Zweigstelle in Welzow. Also wenn das nicht zukunftsorientiert ist, dass der Arbeitgeber dorthin geht, wo er möglicherweise seine Arbeitnehmer von morgen findet, dann weiß ich auch nicht. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz schildern, worum es Ihnen da bei der Geschäftsstelle in Welzow eigentlich geht.
Ja, also ich glaube 2018 war das, dass die Kohlekommission sich gebildet hatte. die Einhaltung der Klimaziele. Und aber nicht nur erst seit 2018 ist ja der Ausstieg aus der Kohle eben eine beschlossene Sache, sondern eben auch seit Paris und Stockholm gibt es eben diese Klimaziele seit den 90er Jahren, Club auf Rom, seit 1973. Und da war es dann für uns eben auch irgendwo eine Frage daran teilzunehmen, wie fühlen sich dort die Menschen, die auf einmal nicht mehr gebraucht werden. Also schließlich arbeiten ja dort immer noch etwa 6.000 bis 8.000 Menschen direkt in der Kohle, ich weiß das nicht genau, und sind davon abhängig. Und das waren mal wahrscheinlich 10-mal so viel. Und wenn man alle diese betroffenen Schicksale dort eben hört, warum wird diese Region jetzt eben abgehangen und was kann sich da verändern, da passierte eben allzu viel nicht. Wir hatten 2018 einen sehr hohen Auftragsbestand, sodass wir fast ein halbes Jahr Lieferzeit hatten. Und das ist natürlich, wenn man im öffentlichen Bereich arbeitet, beziehungsweise für den öffentlichen Bereich, für die öffentliche Hand, Produkte erzeugt, wie Kinderspielplatzgeräte, dann ist es eine in einem Wirtschaftsjahr schwierige, lange Wartezeit auf einen neuen Spielplatz, der im Haushaltsjahr beschlossen wurde. Sodass wir eigentlich gesagt haben, das ist eigentlich nicht verantwortbar, diese Lieferzeit zu haben. Wir bekommen hier in unserem Landkreis eben durch die geringe Arbeitslosigkeit kaum Mitarbeiter und wir müssen jetzt was anderes machen. Und ein Aspekt war natürlich, unsere Produktivität zu steigern. Und dann kam die Idee, wir wenden uns mal an die Wirtschaftsförderung Spree-Neiße und bekamen da eben auch gleich Unterstützung, verschiedene Objekte zur Ansicht. Ja, und dann war ich sehr fasziniert von der Bürgermeisterin dort von Welzow, von ihrem Engagement, von ihrem Auftreten, von den Schwierigkeiten. Und dann haben wir gesagt, ja, da machen wir was. Und da war auch ein schönes Objekt, was eben passt. Und wir denken, dass wir dort bis zu 30 Mitarbeiter dort beschäftigen können, vielleicht in 3 Jahren. Das muss Zug um Zug passieren. Es passt ja auch alles nicht von den Produktionsbedingungen und von den Arbeitsstättenverordnungen, sodass wir da vieles anpassen müssen, vieles verhübschen müssen, vieles verschönern müssen, Wärmedämmwerte einhalten, Büro, Umkleideräume und alles, das war da noch nicht. Aber im Grunde genommen ist da schon vieles geschaffen und wir haben dort eine GmbH gegründet in Welzow als Tochterunternehmen, sodass eben, wenn wir dort mal Geld verdienen sollten, was zu hoffen ist, es macht es einfach nachhaltiger, dann werden wir dort Steuern zahlen. Dort, wo wir arbeiten, dort, wo wir produzieren. Und ich glaube, das unterscheidet wahrscheinlich ein Familienunternehmen von irgendeinem Konzernbetrieb, die irgendwo wie BASF, was auch ganz toll ist, eine Produktionsstätte eröffnen, aber ganz woanders ihre Steuern bezahlen. Und das macht Brandenburg eigentlich so ein bisschen auch zu schaffen, wie auch Sachsen-Anhalt, dass bei uns kaum DAX-notierte oder gar keine DAX-notierten Konzerne irgendwo ihren Sitz haben und dass eben das Steueraufkommen eben in den neuen Bundesländern dadurch wesentlich geringer ist. Und wir wollten dann mit unserer 1,30 Mark, die wir vielleicht mal Steuern zahlen, als kleines Unternehmen eben, ein kleines Zeichen setzen. Ja, und für die Mitarbeiter ist es natürlich, die wir jetzt haben, wir haben dort 12 Mitarbeiter beschäftigt, ist es natürlich schön und ich glaube, das ist auch ein schöner, guter Impuls, dort ein wachsendes Unternehmen zu sehen, wo sich in einer alten Industriebrache dann eben dort etwas tut.
Ja. Also nicht nur ökologisch sind sie sozusagen auf dem Vormarsch, wir hatten das ja schon skizziert, was Sie da so angehen, aber auch die soziale Dimension, die sozusagen leben Sie tatsächlich, also die Identifikation nicht nur mit den eigenen Mitarbeitern, aber natürlich auch mit dem eigenen Standort und damit sicherlich auch die Erhöhung der unmittelbaren Community des Umfelds. Das, denke ich, geht alles miteinander einher. Sie sind also einer derjenigen, die schon einfach recht weit vorangeschritten sind. Liebe Dorothee, du arbeitest jetzt zwar nicht für ein KMU, sondern für eine große Krankenkasse, hast aber auch schon mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Und am Ende müssen sich ja alle mit dem ersten Schritt auseinandersetzen und ihn schlicht machen. Deswegen so ein bisschen die Frage an dich, weil du beide Seiten auch kennst, die, sagen wir mal, eher strategische Seite, als auch die, wir finden einen Impuls auf dem Weg und gucken, wie wir damit umgehen. Die Frage an dich, wie finde ich dann in meinem Unternehmen den richtigen Hebel ohne Vergleich, ohne vielleicht sofort die, sagen wir mal, teure, externe, große Strategieberatung reinholen zu müssen?
Aus meiner Sicht hat das ganz viel damit zu tun, wie gut man sich selbst kennt und wie bewusst man mit sich ist. Also mein Rat wäre immer, einfach mal hinzugucken, was einen denn ausmacht. Denn da wird Herr Gust mir sicherlich auch zustimmen. Es gibt im Grunde genommen in jedem Unternehmen einen Kern. Viele Dinge werden schon gemacht, aber werden vielleicht einfach nicht unter diesen doch auch mitunter zugegebenermaßen etwas sperrigen Begriffen wie CSR oder so zusammengefasst. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade auch in der Arbeit mit den kommunalen Unternehmen, dass so viel drinsteckt, die Unternehmen verankert sind in den Regionen, es oft ganz viele verschiedene Ansätze gibt, die einfach schon da sind. Und die zu finden, ist, glaube ich, die erste Aufgabe. Was passt zu uns? Was steckt in uns drin? Wer sind wir denn eigentlich? Und das wäre immer mein Rat, damit anzufangen. Es geht ja nicht darum, eine Blaupause, die vielleicht von irgendeinem Multikonzern stammt, sich selbst überzustülpen, sondern sich selbst zu erzählen mit diesem Blick. Das ist, glaube ich, so ein erster Schritt, oder wie man damit anfängt. Und wie wir heute Morgen schon mal in einem anderen Format auch gesagt hatten, wenn man dann erstmal richtig hinguckt, vielleicht auch mal geguckt hat, was die anderen so machen, und zu gucken, was steckt denn davon bei uns auch drin, dann findet man meistens ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, wo man sich ressourceneffizienter, nachhaltiger, strategischer aufstellen kann.
Ja, wie ist das bei Ihnen, Herr Gust? Hat sich über die Zeit einfach Ihr Blick geschärft und Sie gehen deswegen mit dem Thema so um, wie Sie damit umgehen? Oder sind es externe Impulse, die sozusagen einen gewissen Druck vielleicht auch aufbauen, sich mit dem Thema verstärkt auseinandersetzen?
Ich glaube, das kommt aus dieser Anfangssituation. Wenn man ein Unternehmen gründet, dann hat man nicht vor, also ich habe das ja mit meiner Frau sozusagen gegründet und unser Kapital war ein Trabi. Kurze Zeit danach war er kein Kapital mehr und also kein großes, irgendeins doch noch. Aus dieser Sparsamkeit heraus keinen wirklichen Plan zu haben, aber eben Verantwortung für sich selbst, erstmal für die ganze Familie dann, und das ist jetzt unser Weg, und dann hat dieses Produkt ja auch eine Rolle, spielt dieses Produkt eine Rolle. Ich sprach davon von den drei Säulen, Ökologie, sozial gerecht und Ökonomie. Und das dritte ist natürlich, welches Produkt erzeuge ich damit? Ja, was erzeugt mein Produkt in der Umwelt, im Umfeld? Was richtet es an? Welchen Schaden oder welchen Nutzen bringt das? Und da kann ich sagen, ein Spielplatz hat natürlich einen enormen Effekt, positiven Effekt auf unsere Gesellschaft. Also Kinder, die frei spielen, entwickeln sich frei, können denken, kriegen Sauerstoff in ihren Blutkreislauf, die Gehirne werden durchblutet, und dann können die auch im Unterricht dann besser irgendwo alles aufnehmen. Und dann beschäftigt man sich automatisch, wenn man dort einsteigt, Kinderspielplatz, was bewirkt es, mit sozialen, ökosozialen Umfeld, dann wie wirkt meine Gestaltung in einem Stadtraum, in einem Freiraum, wie verändert sie die Perspektiven, der Blick für Schönes, und wie kann ich damit Historisches vielleicht verbinden? Also es eröffnet sich mit einem Produkt wie ein Kinderspielplatz ein großer Horizont, der eben Natur, Gesellschaft gleichermaßen verbindet. Und da steigt man dann eben ein und kriegt diese Erkenntnis und dann wächst man mit diesen Problemen und Fragen. Und es sind auch viele Stolpersteine in so einem Weg über 30 Jahre. Das läuft ja nicht alles glatt, sondern ja, es bricht auch mal was zusammen oder man ist eben ganz unten und man muss sehen, wie man das wieder finanziert bekommt. Und letztendlich lernt man in jedem Prozess. Und letztendlich den Status, den wir uns bis jetzt erarbeitet haben, den müssen wir ja auch irgendwo halten oder der wird sich verändern. Und das ist ein Prozess des Wachsens und der Erkenntnis. Und und letztendlich macht es einen auch glücklich, also Gesellschaft zu verändern oder mitzuwirken im Kleinen, dass sich Gesellschaft verändern, dass Kinder eben spielen, dass das ökologisch eben ist, das Produkt. Also alle diese Mitarbeiter zufrieden sind, Mitarbeiter mit einem streiten, mit einem diskutieren, dass man sich auf alles einlässt und letztendlich mit jedem Tag ein wenig schlauer wird. Und das ergibt dann für mich eine gewisse Umweltkompetenz auch. Also ein Glücklichkeitsgefühl oder ein Glücksgefühl, dass es gut ist, nachhaltig zu denken, weil es etwas erhält. Und diese Kompetenz ist auch ein Gefühl von Stärke, sage ich mal. Also kompetent zu sein, ist Stärke, Selbstvertrauen und kann passieren, was es will. Ich bin davon überzeugt, dass ökologisch zu denken, nachhaltig zu denken eine Einheit ist und dass es wichtig ist für alle Menschen und auch Projekte zu machen, internationale Projekte, Demokratie, multikulturelle Werte zu erhalten und sich weltweit auch zu engagieren in kleinen Projekten. Wir sind keine große Organisation, aber immer, wenn es möglich ist, darüber eben zu sprechen.
Ja, da sprechen Sie vor allen Dingen auch Ihr tolles Rainbow-Projekt an. Das würde ich eher als Cliffhanger nutzen wollen, denn ich bin mir ganz sicher, Herr Gust, dass wir zu dem Thema auf jeden Fall nochmal zusammenkommen, beziehungsweise kann man bei Ihnen auf der Seite auch ganz schön ergründen, wofür das Rainbow-Projekt, also ne, Stichwort auch Völkerverständigung am Ende, Einbindung der Jugend, wofür das steht. Ich würde aber an der Stelle gern nochmal auf das Stichwort Stolpersteine zurückkommen. Also Sie hatten ja gesagt, am Anfang hatten wir keinen Plan, wir sind losgelaufen und nach hatte man natürlich immer mehr einen Plan, weil Sie natürlich auch ein Geschäftsführer sind, der für das Thema brennt, der von Anfang an davon überzeugt war, sich dahingehend immer wieder zu hinterfragen, sich neu auszurichten. Haben Sie sich Ihren Weg gesucht? Wenn Sie jetzt aber mal zurückblicken und überlegen auf dem Weg bis hierher, war sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal Unterstützungsbedarf von externen nötig, der vielleicht auch in Anspruch genommen wurde oder nicht da war, wo Sie sagen, ein bestimmtes Know-how, bestimmte Ressourcen, das wäre tatsächlich unterwegs hilfreich gewesen. Fällt Ihnen da was ein?
Ich glaube nicht. Wir haben ganz starke Partner. Wir haben unsere Hausbank, die MBS, die VR-Bank, Fleming. Und ich glaube, unsere Bankberater, wenn man es so sagen darf,
ja,
sind gute Berater, also die wir eben haben und die einen auch in diesem Stolz und vielleicht auch kommt es nach außen vielleicht dann auch ein bisschen überheblich rüber, dann immer auf den Boden der Tatsachen zurückführen und dann sagen, Herr Gust, aber Ihre Zahlen, die sind dann nicht so besonders und da muss man da was machen und dort unser Steuerberater und gibt es im Land starke Partner, die uns unterstützen und gerne hingeht und dann eben auch ein kritisches Maß an Ratschlägen eben bekommt, was man sich dann auch annehmen sollte oder dem man sich annehmen sollte. Das denke ich, dass es sehr wichtig ist. Könnte ich auch vieles aufzählen, aber Ja, ist nicht so richtig konkret.
Ja, Partner ist ja wahrscheinlich ein ganz gutes Stichwort. Die Vernetzung auch vor Ort, weil Sie hatten ja dann auch eingangs, wo es darum ging, das Thema lokale Mobilität auch voranzubringen. Also da eben auch mit den entsprechenden Partnern lokale Anbindung neu zu denken, neu zu überdenken. Also Sie hatten es ja tatsächlich schon drin. Deswegen, ich würde das so ein bisschen unter dem Punkt Vernetzung, Kooperation packen wollen. Dorothee, wie gesagt, ihr seid ja auch mal losgelaufen. Ihr seid jetzt 4 Jahre unterwegs mit dem CSR-Management bei der BKK VWU. Wo würdest du denn in der Rückschau sagen, hattest du Unterstützungsbedarf von außen nötig oder wirst du auch auf dem Weg noch nötig haben?
Ich glaube an ganz vielen Stellen, dass Unterstützungsbedarf ist ja immer so die Frage, also vor allen Dingen den Austausch. Also das, was ich ja vorhin schon mal kurz gesagt hatte, wie sollte man beginnen, sich zu unterstützen, sich zu vernetzen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die Ähnliches machen in ähnlichen Betrieben oder auch in ganz anderen. Also die CSR-Manager-Welt ist schon auch sehr vernetzt und zu gucken. Wir haben uns immer wieder andere Unternehmen eingeladen, da die Verantwortlichen geguckt, wie machen die das? Die haben berichtet, auch aus ganz anderen Branchen, die im Grunde genommen ganz wenig mit uns zu tun haben, jetzt vom Kerngeschäft aus. Aber das war immer wichtig und ich glaube, es wird auch immer wichtig sein. Wir haben eine Botschafterstruktur aufgebaut. Also ich mache das nicht allein bei uns im Unternehmen, sondern wir haben im Moment sind wir sogar über 25 Leute aus allen Bereichen. Also aus allen Geschäftsbereichen, aus allen Regionen. Wir sind deutschlandweit aufgestellt und wir widmen uns dem Thema gemeinsam. Das geht auch nur gemeinsam, weil jeder Ort, jeder Standort hat wieder ein anderes, eine andere Kultur, ein anderes Gefühl, einen anderen Bedarf auch. Wir wollen ja nichts machen, was völlig am gesellschaftlichen Bedarf vorbeigeht. Das heißt, wir suchen immer die Themen, die uns im Inneren bewegen und die Welt im Äußeren bewegen und versuchen da die Schnittstelle zu finden. Und da ist, wie gesagt, der Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen für mich sehr wertvoll, war aber auch für meine Leute sehr wertvoll, denn natürlich, war vielleicht so ein bisschen auch von das mit den Stolpersteinen, natürlich passiert nicht einfach alles ohne Widerstand oder ist nicht einfach alles immer schön und rosig. Man muss auch da natürlich Geduld haben. Man muss viele Menschen überzeugen. Man muss auch vielleicht ab und zu mal wieder mit Rückschlägen leben. Und da zu sehen, dass andere da ganz ähnliche Themen haben, hat immer geholfen. Vielleicht auch mal zu gucken, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Man kann auch aus den Fehlern der anderen lernen. Da offen und kollegial miteinander umzugehen, ist, finde ich, auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Und wir haben tatsächlich auch, so wie Herr Gustav vorhin auch beschrieben hat, wir widmen uns in diesem Jahr auch unserem CO2-Fußabdruck. Wir haben die letzten Jahre schon sehr viele Umweltindikatoren bei uns erhoben, wollten das jetzt aber auch noch mal einen Schritt mehr professionalisieren. Und da zum Beispiel, so wie Herr Gustav auch da die Unterstützung hat, nutzen wir auch die Unterstützung. Einfach, wir sind keine CO2-Experten intern. Auch wir lernen das. Wir werden jetzt zu Experten, weil wir nämlich dann das gemeinsam mit unseren Partnern lernen und hoffen, dass wir das Know-how dann auch auf Dauer intern nutzen können. Aber ja, da immer wieder. Das hat, finde ich, ja auch was mit Verantwortung zu tun. Wie gehe ich mit der Arbeitszeit der Kolleginnen und Kollegen um? Wo ist es auch einfach effizienter, sich Unterstützung zu holen und dann irgendwie gemeinsam was aufzubauen? Das kommt schon immer wieder vor. Aber immer unter der Maßgabe, dass wir uns dabei intern selbst befähigen und irgendwie gemeinsam jeder in seinem Bereich von der Beschaffung bis hin zum sozialen Engagement immer besser und professioneller werden.
Ja, das klingt eigentlich auch ein wenig nach Memo an uns, Stichwort Unterstützungsbedarf, also die Stichwörter, die jetzt doch viel, ne, Austausch, wie du sagtest, das Rad muss man nicht neu erfinden, vieles ist schon da, vieles kann einfach gut auf den Weg gebracht werden, indem man sich mit den richtigen Partnern vernetzt und dann dadurch natürlich gemeinsam einen Wissensaufbau betreibt. Das heißt, für uns, denke ich, als Wirtschaftsförderung stehen wir auch so ein bisschen in der Verantwortung, Lust zu machen. Also Beispiele wie Sie aufzuzeigen, die ja mit Weitblick und Engagement unterwegs sind, die verstehen, wie diese Wechselwirkung zwischen Unternehmen und Umfeld funktioniert, ja, die weiterhin einen wachen Blick haben, also in die Zukunft und die Ein- und Auswirkungen der eigenen Unternehmung verstehen, weil für mich war das wirklich ein sehr erkenntnisreiches Gespräch und wir haben trotz allem, glaube ich, zu dritt gesehen, dass es ein Prozess ist, der vielleicht auch nie aufhört, weil ich erinnere mich auch an Ihre Anekdote, Herr Gust, im Vorgespräch, als Sie sagten, jetzt beschäftigen wir uns schon mit den Emotionen und steigen da tief rein und jetzt merke ich erst, wo es überall auch wirklich drin steckt, also Stichwort die Kreissäge, die Sie ja brauchen, um Ihre Baumstämme auch entsprechend zurecht zu sehen. Ja, die werden natürlich mit Benzin betrieben. Also immer mehr kommen kleinere Baustellen dazu. Die Komplexität, die geht nicht weg. Aber trotz der Komplexität und der möglichen Frustration, die dadurch sicherlich auch mal aufkommt, vielleicht von Ihnen als Schlusswort, von Ihnen beiden. Warum lohnt es sich dann trotz Komplexität und Frustration am Ball zu bleiben? Liebe Dorothee, Ladies First vielleicht?
Warum lohnt es sich, sich mit unternehmerischer Verantwortung zu befassen? Weil es Spaß macht. Wir hatten das vorhin schon mal kurz auch angesprochen. Und Herr Gust, finde ich, hat es auch sehr schön gesagt, weil es sich gut anfühlt. Es fühlt sich gut, sich mit dem Sinn und der Wirkung des eigenen wirtschaftlichen Handelns auseinanderzusetzen. Es ist aus meiner Sicht auch notwendig, aufgrund der globalen Entwicklung, aufgrund der lokalen Entwicklung. Aber es gibt, es ist überhaupt gar keine Option mehr. Ich glaube, wir müssen uns alle mit unserer eigenen Wirkung befassen und mit dem Zusammenhang von Gerechtigkeit, Ökologie und Ökonomie. Und aber genau das ist auch die Power, die da drin steckt. Ich glaube, alles, was wir tun, im Privaten, in unserem unternehmerischen Wirtschaften hat eine Wirkung. Es hat Auswirkungen auf die Welt. Und wir entscheiden selbst, ob diese positiv oder negativ sind. Um da überhaupt darüber entscheiden zu können, brauchen wir aber ein Bewusstsein. Und da steckt sehr viel Kraft drin, sich mit seiner eigenen Wirkung zu befassen, sich seiner eigenen Wirkung zu stellen und dann da das Beste draus zu machen.
Herr Gust, das war von Frau Christiani schon mal ein wunderschönes Schlusswort. Können Sie dem noch etwas hinzufügen? Warum lohnt es sich?
Normalerweise nicht, aber ich will es mal versuchen. wir Menschen sind die ersten Lebewesen, die eigentlich das Schicksal unserer Erde maßhaltig beeinflussen. Vorher, in Zeiten davor, war es im Jura, waren es irgendwelche Satelliteneinschläge, die die Saurier zum Aussterben gebracht haben, geologische Prozesse, klimatische Veränderungen. Und jetzt verändern wir mit unserer Produktivität in unseren Produktionsprozessen eben seit 150 Jahren etwa eben unser Klima so nachhaltig, dass es irgendwo fraglich wird, ob es überhaupt ein Überleben der Lebewesen, so wie wir sie heute kennen, Elefanten, Delfine, die Meere, die Menschen, ob man überhaupt diese Erde bewohnbar machen kann. Und darüber nachzudenken, was wird in 100 Jahren sein, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe und der ich mich dann eben auch stelle als Mensch, als Unternehmer, als Vater von zwei Töchtern und Großvater inzwischen. Und und das ist eine Verantwortung, die dann eben der Unternehmer so gestalten muss, dass wir eine nachhaltige Zukunft gestalten und die eben auch enkeltauglich ist. Und da gibt es viele Ansatzpunkte im Kleinen wie im Großen, Ressourcen zu sparen und umzudenken im Verbrauch und in der Produktion. Und das macht mich auch glücklich. Da bin ich ganz an Frau Christiana Ihrer Seite.
Herr Gust, liebe Dorothee, das sind zukunftsorientierte Schlusswörter. Jeder ist ein Resonanzkörper, ob als einzelner Bürger oder eben auch als Unternehmer oder in dem Fall natürlich auch als große Krankenkasse. Ich bin in jedem Fall schlauer als vorher und ich hoffe, dass unsere Zuhörer ein paar hilfreiche Impulse mitnehmen konnten. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Dorothee, lieber Herr Gust. Vielleicht gibt es aber etwas, wo wir Sie, liebe Hörer, auf Ihrem Weg unterstützen können. Also möglicherweise ist es die fehlende Fachkraft der Change Agents für Ihr Unternehmen, der die Nachhaltigkeit im Unternehmen verankern kann. Vielleicht ist es aber auch eine angedachte Kooperation mit anderen Unternehmen oder eine Hochschule für nachhaltige Innovationsprojekte. Ja, also vielleicht denken Sie über eine nachhaltige Verpackungslösung nach und fragen sich, wer zu dem Thema überhaupt schon was in Brandenburg macht. Vielleicht geht es aber auch um die Ausrichtung Ihres Innovationsmanagements, also das zu optimieren und neu auszurichten, denn am Ende sind natürlich Nachhaltigkeit und Innovation ganz gute Weggefährten. Also sprechen Sie uns jederzeit gern an und bleiben Sie uns gewogen. Zukunftsorientiertes Wirtschaften, so Sie denn wollen, geht bald in die nächste Runde. Ein herzliches Dankeschön, liebe Dorothee, lieber Herr Gust.
Liebe Frau Munz, liebe Frau Christiani, es war mir ein Vergnügen. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Ich bedanke mich auch.
Vielen, vielen Dank. Und zu diesem Thema bleiben wir definitiv verbunden. Tschüss.
Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.